Ja, liebe Gemeinde, was meinen Sie, was ist wohl die dringendste persönliche Frage unserer Zeit? Persönliche Frage, nicht allgemein oder gesellschaftlich, das mitunter auch. Die dringendste persönliche Frage, vor 30, 40 Jahren hätten wir vielleicht noch gesagt, wo geht's hin? Wie sieht Utopia aus? Heute ist es eher, wer bin ich? Und warum? Und was bedeutet das? Und wie funktioniert das? Wir leben im Jahr 2018 in Zeiten einer tiefen Identitätskrise, und zwar einer persönlichen. Ja, auch als Nation leben wir in einer tiefen Identitätskrise. Auch als Deutsche leben wir in einer Identitätskrise. Als Christen leben wir zunehmend in einer Identitätskrise, die absolut nicht sein müsste. Aber diese Zeit ist bestimmt von der persönlichen Identitätskrise. Dazu einige Beispiele. Ja, haben gehört, am Büchertisch wartet eine gute Auswahl von Literatur rings um unser Predigtthema. Ich habe auch einiges mitgebracht. Und es sind Bücher, die so erfreulich wie auch verwunderlich sind. Ein Beispiel: Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Als Mann zur Ehre Gottes leben. Der Mann, wie Gott ihn haben will. Ein Vater nach dem Herzen Gottes. Das Herz der Väter, Plädoyer für das Vatersein. Oder Mann mit Profil. Oder ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nur eine kleine Auswahl, nur evangelikaler Literatur, noch relativ wertungsfrei erstmal, zwischen so lala und ziemlich gut. Wie am Büchertisch haben Sie eine gute Auswahl. Aber was ist hier dran verwunderlich? Es ist gut, dass wir gute Seelsorgebücher haben, gute Ratgeberliteratur. Aber Bücher, die uns erklären, wie bin ich ein Mann? Und wir könnten jetzt mindestens einen genauso großen Stapel zusammensuchen, der uns beschreibt, wie bin ich eine Frau? Oder eine biblische Frau? Oder eine bessere Frau? Oder eine aktivere Frau? Oder eine freundlichere Frau? Oder, ja, ich erspare Ihnen den Rest. Warum? Wie lerne ich normalerweise, ein Mann zu sein, beziehungsweise eine Frau zu sein? Das lerne ich normalerweise im Rahmen des Aufwachsens. Also durch Vorbild, durch Prägung, durch bewusste Erziehung, viel zu Hause, ein bisschen Schule und bestimmte Gruppen und Organisationen, die das Ganze mit unterstützen. Wir hatten noch vor einigen Jahrzehnten, manche werden sich vielleicht noch erinnern, gab es mal einen christlichen Verein junger Männer. Es gibt heute einen Verein mit dem gleichen Kürzel, der inhaltlich eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, bis auf vielleicht so die ein oder andere Ortsgruppe, aber im Großen und Ganzen hat er leider damit gar nichts mehr zu tun. Es war eine Initiative, die gegründet wurde, ein Jünglingsverein hieß das damals noch, heute klingt das etwas fremd, ein Jünglingsverein, der sich darum kümmern wollte, dass aus Jungs und jungen Männern standfeste, geistlich reife, richtige Männer werden. Und da sehen wir, schon vor über 100 Jahren war dieses Thema ein Stück weit präsent, aber noch lange nicht so radikal wie heute. Warum ist das so? Das soll nicht unser Hauptthema sein, aber wir müssen zumindest kurz anreißen. Wir haben in den letzten 150 Jahren, besonders in den letzten 50 Jahren, es mit einer Offensive zu tun, nämlich einer Umstrukturierung unseres Denkens. Wie erfolgreich müssen Sie bei sich selber messen? Aber das Ziel bestimmter Ideologen, zentrale Identitäten des Menschen zu verdrehen und zu zerstören. Und wir sehen, wie letztlich dabei immer einer das Heft in der Hand hat, den wir nicht vor Augen haben, nämlich Satan. Wir wissen, nicht jeder der Ideologien, wie das sogenannte Gender Mainstreaming oder den Feminismus oder anderes, vertritt, was letztlich alles auf den Sozialismus zurückgeht, ist aktiver Satanist. Das garantiert nicht, das wäre abstrus, das so zu glauben. Aber letztlich, der ein Interesse an all dem hat und der im Hintergrund die Fäden zieht, ist Satan. Denn das gehört zu seinem Wesen, dass er selbst nichts schaffen kann. Er kann nichts Neues machen. Er kann nur das, was Gott schon geschaffen hat, versuchen zu verdrehen, auf den Kopf zu stellen und damit einen Angriff auf Gottes Ehre zu starten und dem Menschen zu schaden. Das ist sein Doppelziel. Und damit wird er letztlich geehrt. Und darum werden wir uns heute auch mit diesem Thema wieder einmal beschäftigen, schöpfungsgemäßes Mann und Frau sein. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wir werden immer wieder auch verschiedene Perspektiven haben, weil es natürlich ein großes Thema in der Bibel auch ist. Es ist einfach wichtig, weil wir nicht außerhalb der Welt sind. Dann wären wir außerhalb unseres Dienstortes. Als Christen sollen wir wo sein? In der Welt. Und in der Welt haben wir es genau eben mit diesem Denken zu tun, was Männer und Frauen extrem verwirren soll, damit sie hinterher nicht mehr Mann und Frau sind, wie der Schöpfer es sich gedacht hat und wie es Gott aktiv ehrt. Und das müssen wir uns deutlich machen. Wenn wir jetzt gleich uns die verschiedenen Aspekte erst bei Männern und dann bei Frauen anschauen, dass es nicht einfach nur darum geht, was ist ein christlicher Lebensstil? Also in Form von einer gewissen Kultur. Oder was ist in den Gemeinden gut anerkannt? Das ist letztlich nicht das Entscheidende. Auch in zweiter Reihe erst steht, dass wir, nur wenn wir danach streben, im Sinne des Schöpfers, Mann oder Frau zu sein und immer mehr zu werden, unserem Ziel wirklich entgegenstreben. An erster Stelle steht jedoch, dass es um Gottes Ehre geht dabei. Wenn wir uns anschauen, Gott ist der Schöpfer aller Dinge und auch allen Lebens. Und er spricht ganz am Anfang des biblischen Berichtes in 1. Mose 1, in Vers 26, das haben Sie ja noch nicht auf dem Gottesdienstzettel, das ist ein Vers davor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott spricht zu sich selbst, der dreieinige Gott. Hier steht auch eine Formulierung, die auf drei Personen mindestens ganz klar hindeutet, spricht zu sich selbst, wir machen jetzt Geschöpfe nach unserem Ebenbild. Wir sagen, wie ein Stempelabdruck. Und die werden an die Stelle gesetzt, wo Gott selbst eigentlich nur sitzt, nämlich in die Herrschaft über die Schöpfung, das heißt in die Verantwortung, das heißt in die Fürsorge, das heißt auch rechenschaftspflichtig, aber in seinem Bild. Und darum, das müssen wir uns jetzt noch einmal vor Augen führen, dadurch bekommt der Mensch seinen Wert. Ein Mensch bekommt nicht seinen Wert dadurch, dass andere ihn nett finden. Das wünschen wir natürlich jeden Mensch, dass ihm das zuteil kommt. Aber auch wenn alle Menschen ihn nicht nett finden, hat er einen Eigenwert, nicht weil er sich so wunderbar verhält, sondern weil er den Stempelabdruck dieses Schöpfers repräsentiert, weil der Schöpfer ihn gemacht hat nach seinem Bild. Und daher auch der Mensch, der sich schrecklich verhält, der Schreckliches tut, hat an sich einen Wert. Das bedeutet nicht, dass seine Taten keine Bedeutung haben, aber er hat einen Wert. Und deshalb müssen wir auch immer aufpassen, wo man dazu neigt, wo man sich erzürnt über die Taten von Menschen, Menschen zu Tieren zu degradieren oder sagen, das ist kein richtiger Mensch oder so, aus irgendeinem Zorn heraus, das ist völlig unbiblisch, unchristlich. Okay, also Gott macht den Menschen nach seinem Bild ihm ähnlich und dann, das ist das Vorhaben, Vers 27 haben Sie auf dem Gottesdienstzettel, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott macht die Menschheit und die Menschheit besteht zu 50% aus Männern und aus Frauen. Und deshalb sehen wir jetzt schon, bevor wir jetzt uns die Männer und die Frauen nochmal einzeln gleich anschauen, ein Mann repräsentiert 50% der Menschheit und eine Frau auch. Mann und Frau zusammen repräsentieren die ganze Menschheit. Mann und Frau zusammen repräsentieren die ganze Menschheit und sind damit auch ein vollständiges Ebenbild des Schöpfers. Das bedeutet nicht, dass wenn ich nicht verheiratet bin, dass das eine halbe Sache ist. Das ist damit nicht gemeint. Und ich bin trotzdem voll ebenbildlich mit dem Schöpfer. Also wir dürfen das nicht in solch eine Wertigkeit setzen. Aber wir sehen, Gott macht nicht den Mann als die Menschheit und macht dann noch so eine Krücke dazu namens die Frau, wie es manchmal wirklich in fragwürdiger Theologie dargestellt wird. Das ist falsch. 50% der Menschheit Männer, 50% der Menschheit Frauen, zusammen repräsentieren sie die ganze Ebenbildlichkeit Gottes, wenn es auch jeder einzelne Menschen in sich trägt. Wow. Und dann kommt dieser Auftrag Gottes, Vers 28, und Gott segnet sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also er sagt, lasst es nicht so, wie es jetzt ist, sondern vermehrt euch. Bevölkert die ganze Erde. Das ist der erste Auftrag. Und der zweite Auftrag ist das, was Gott vorher schon bestimmt hat, diese Herrschaft, also diese Verantwortung über all das andere, was er sonst geschaffen hat. Sie haben die Verantwortung immer vor ihm, für sich und für die ganze Schöpfung, weil sie in dieser Sonderstellung geschaffen sind. Also wir müssen erstmal feststellen, im Gegensatz zu dem, was uns eine Genderlehre weismachen will, sind die Rollen von Mann und Frau sehr ehrenvoll. Nicht im Sinne von, wir haben uns das erarbeitet, wir haben uns Ehre verdient, sondern wir haben Ehre verliehen bekommen von dem, der uns gemacht hat. Und wenn wir jetzt fragen, was ist schöpfungsgemäßes Mann und Frau sein, müssen wir sagen, das ist letztlich das Entscheidende. Es ist entscheidender als alle anderen Aspekte. Wenn wir uns fragen wollen, wie gebrauche ich ein Werkzeug, und das ist natürlich ein schroffer Vergleich, das müssen wir uns klar machen, wie gebrauche ich ein Werkzeug, dann frage ich den Werkzeugmacher, wie benutze ich dieses Werkzeug? Wie ist es gedacht? Wie ist es konstruiert? Wie ist es ausgelegt? Und wenn ich ein Werkzeug nicht so gebrauche, wie es gedacht ist, dann kann ich davon ausgehen, dass das Werkzeug kaputt geht und dass die Arbeit nicht besonders gut wird. Ich muss dran denken, Menschen, die ich kenne, die in der Sowjetunion gelebt haben, die benutzen bisweilen ihren Lader als Trecker. Das ging besonders bei der Bauweise eines Lader eine Zeit lang, aber letztlich zeigte sich, der ist eigentlich nicht dafür gemacht, obwohl er so robust ist. Man setzt ihn für etwas ein, wofür er nicht gedacht ist, und er hält natürlich eine gewisse Zeit durch, aber der macht relativ bald die Grätsche. Und ein guter Trecker, das wissen wir, der hält auch nach 50, 60 Jahren noch gut durch. Also, das sind natürlich letztlich schwache Vergleiche, aber ich hoffe, sie helfen uns etwas, das wir uns vor Augen führen, wenn wir versuchen, Mann oder Frau zu sein. Wie es irgendein Zeitgeist, irgendeine Kultur, irgendeine Ideologie oder was auch immer uns erzählt, fahren wir damit auch persönlich vor die Wand. Wir verunehren den Schöpfer, aber wir fahren auch persönlich damit vor die Wand. Wir sind dafür nicht gemacht. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir jeden Morgen uns neu überlegen, was bin ich denn heute? Welches der 4000 Geschlechter entspricht denn heute mir? Und letztlich sehen wir auch da, wenn wir uns diese angeblichen Geschlechter anschauen, es sind keine neuen Geschlechter. Und da sehen wir wieder, wie Satan im Hintergrund nur ein bisschen Hütchenspielertricks machen kann. Tatsächlich sind es nur soziale Identitäten, vor allem aus dem homosexuellen Milieu, geradezu Klischees, die dort angeboten werden. Es gibt nicht 4000 Geschlechter und ich kann sie mir nicht mehr ausdenken, wenn ich es wollte. Und jeder Dreijährige, der halbwegs gesund aufgewachsen ist, wird ihnen sagen, ja, es gibt Jungs und es gibt Mädchen. Und er kann ihnen auch sagen, woran man das erkennt. Wie ich schon angekündigt hatte, wollen wir uns das Ganze in zwei großen Schritten anschauen. Zuerst natürlich das Mannsein im Sinn des Schöpfers und dann natürlich das Frausein im Sinn des Schöpfers. Und diese Reihenfolge ist natürlich nicht gewürfelt, sondern in der Chronologie, wie Gott geschaffen hat. Der erste Punkt beim Mann ist erstens, der Mann ist zum Schaffen geschaffen. Der Mann ist zum Schaffen geschaffen. Und Sie sehen jetzt schon, es geht hier nicht um ein kleines Handbuch, wie führen wir eine glückliche Ehe. Das würde ich mir nach so kurzer Ehezeit auch nicht wagen anzumaßen. Nein, sondern es geht darum, wie kann ich als Mann, gerade im Zusammenleben mit meiner Ehefrau, und wie kann ich als Frau im Zusammenleben mit meinem Ehemann, meiner Schöpfungsbestimmung möglichst gut entsprechen. Es geht nicht darum, wie kriegen wir alle Konflikte ausgebügelt oder so. Das müssen wir an anderer Stelle verhandeln. Also, der Mann ist zum Schaffen geschaffen. Wir können nur sagen, der Mann ist zur Arbeit gemacht. Das klingt erstmal relativ ungemütlich. Doch dürfen wir feststellen, dass die Arbeit etwas ist, was wir aus Eden mitnehmen durften. Und zwar etwas grundsätzlich sehr Erfreuliches, was wir aus Eden mitnehmen durften. Und wir schauen auf 1. Mose 2, Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen, auf der Erde noch irgendein Kraut auf dem Feld. Also es ist alles vorbereitet, aber es ist noch nicht gewachsen. Und das Ganze hat zwei Gründe, wird uns jetzt erklärt. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Okay, ist klar. Ohne Regen kein Wachstum. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Also Gott stellt hier schon fest, es ist alles vorbereitet, ich muss nur noch regnen lassen. Keine Mühe für den Schöpfer, es ist alles schon da. Er sagt, ich brauche es noch gar nicht wachsen lassen, weil es ist kein Mensch da, der es bebauen kann. Also macht es auch gar keinen Sinn, dass hier etwas wächst. Sehr bemerkenswert. Und dann lesen wir einige Verse später in Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Mensch dorthin, den er gemacht hatte. Und wir stellen hier erstmal fest, Gott macht, er schafft geordnet. Wir sehen das im ganzen Schöpfungsbericht, den wir uns jetzt nicht ausführlich betrachten können. Aber es ist ganz strukturiert, eins nach dem anderen. Alles hat seinen Platz. Es ist nicht irgendwie eine Wildnis, Gott schmeißt hier alle Zutaten zusammen und sagt, jetzt passiert was, tolle Wildnis. Also diese Wildnisromantik ist in der Schöpfung nicht zu finden. Und jetzt besonders krass, als Ort für den Menschen schafft Gott in dieser noch nicht gefallenen Schöpfung, wo alles in Ordnung ist im Sinne des Schöpfers, nochmal extra geordnete Natur, denn das ist ja ein Garten. Ein Garten ist einfach nur geordnete Natur. Nochmal speziell als Ort für den Menschen. Und dann Vers 15 lesen wir, und Gott der Herr nahm den Menschen, also den Mann zu diesem Zeitpunkt, und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also der Mann zu dem Zeitpunkt noch ist von Anfang an in Arbeit. Und nicht als irgendeine Strafe, wie es auch oft in der katholischen Theologie uns klargemacht werden soll. Das stimmt einfach nicht. Sondern als seine Bestimmung. Er ist da und Gott sagt nicht, guck dir erstmal alles in Ruhe an. Es ist Eden, es ist kein Sündenfall, genieß doch erstmal. Ja, er genießt, aber dazu gehört, dass er Aufgabe hat, dass er arbeitet, dass er schafft. Wir wissen nicht genau, wie das aussieht in Eden. Also nochmal vor dem Sündenfall, wie bebaut und bewahrt man einen Garten, wo es noch kein Tod und keine Krankheit gibt. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber er hat auf jeden Fall was zu tun. Wie auch immer nun diese Gärtnerarbeit zu dem Zeitpunkt aussieht. Und wir merken das als Männer, dass auch nach dem Sündenfall wir ohne Arbeit ganz schnell leer werden. Also ich will nicht üble Plackerei romantisieren, darum geht es nicht. Sondern wenn wir keine Aufgabe haben, in die wir uns investieren können, und wir sehen, es kommt etwas bei raus. Manchmal, sage ich, ist es nur Geld. Hoffentlich ist es mehr als nur Geld. Sie sehen, ich bewirke etwas durch meine Arbeit. Ich bewirke durch meinen Einsatz etwas, das bei anderen etwas besser wird. Dass hinter ein Gebäude steht oder es weiter vorangeschritten ist. Dass Menschen geholfen ist. Dass etwas geschaffen ist, was vorher noch nicht da war, sofern ein Mensch halt schaffen kann. Dass ich sehe, diese Investition bringt Frucht. Natürlich kurzfristig, aber sie bringt Frucht. Ja, und wir sehen klar, im Sündenfall ändert sich etwas. Denn da spricht Gott zu Adam, 1. Mose 3, Vers 17. Sie sehen, wir müssen heute sehr, sehr aktiv sein, bei Bibelstellen greifen, aber sie haben alles auf einem Zettel. 1. Mose 3, Vers 17, zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das heißt, die Arbeit ist jetzt nicht mehr nur Freude. Und das können wir wahrscheinlich alle an dem einen oder anderen Punkt mal bestätigen. Sagen, ja, so die eine oder andere Arbeit zumindest ist nicht nur Freude. Das ist jetzt dieser Einbruch, das ist die Folge eines Rollentauschs. Wir werden uns das gleich nochmal kurz anschauen. Gott sagt, aufgrund dieses Rollentauschs ist es jetzt so, dass die Arbeit nicht nur Freude und Befriedigung ist, so wie für die Frau Schwangerschaft und Geburt nicht nur Freude und Segen ist, sondern auch verbunden ist mit Gefahr, aber vor allem auch mit Schmerzen und großen Herausforderungen persönlich. Das ist jetzt dieser Bruch durch den Sündenfall. Aber damit ist die Arbeit an und für sich absolut nicht verflucht. Und davon gibt die ganze Bibel Zeugnis. Die Reformatoren haben darauf hingewiesen, dass Arbeit ein Gottesdienst ist. Wenn ich einen Beruf mache, also ich erkläre nochmal diesen Unterschied. Wir haben einmal Jobs, also etwas, was ich jetzt einfach mache, weil ich muss jetzt irgendwie Geld rein. Das ist nicht illegitim. Aber die Bibel macht uns auch deutlich, wir haben auch eine Berufung. Also im Beruf eine Berufung. Und das ist große Herausforderung, gerade für junge Leute und gerade für die Kinder und Jugendlichen, herauszufinden, wo möchte Gott mich haben? Wo gibt er mir diese Berufung? Und wir sehen das ganz praktisch, wenn wir gerade als Männer, bei Frauen auch nicht ausgeschlossen, aber besonders krass bei uns Männern, wenn wir keine Arbeit haben, das muss nicht unbedingt eine Lohnarbeit sein, sagen wir, das ist eher der Normalfall, aber wenn wir keine Arbeit haben, nochmal, wo wir uns investieren, wo wir Hingabe auch hineinstecken, wo wir Verantwortung tragen und wir sehen wenigstens mittelfristig Früchte daraus, dann zieht uns das tief herunter. Das kann uns sogar in krasser Art und Weise lähmen. Also wer von Ihnen mal schon Zeiten der Arbeitslosigkeit erfahren hat, vielleicht waren es nur ein paar Wochen wegen irgendeiner Zwischenphase, die man überbrücken musste. Vielleicht war es aber auch wirklich das verzweifelte Suchen nach der neuen Arbeitsstelle. Wie stark kann gerade uns Männer das frustrieren? Wie schlägt sich das zum Beispiel ganz schnell auch auf die Familie aus? Also, dass wir unsere Unzufriedenheit, unsere scheinbar oder gefühlte Nutzlosigkeit mit unser Familienleben natürlich hineinnehmen. Dass wir weniger geduldig sind, weniger fröhlich sind. Wir merken, das, was ich eigentlich tun sollte, kann ich gerade nicht tun. Und es treibt uns um. Wir sehen, in Extremfällen geht es sogar so weit, dass Männer sich das Leben nehmen. Wenn Sie sehen, ich habe in meiner Arbeit radikal versagt oder meine berufliche Karriere, auf die ich so gesetzt habe, habe ich jetzt vor die Wand gefahren. Und da sehen wir, Arbeit ist ein Segen und ist Bestimmung für uns Männer. Aber Arbeit kann auch zum Götzen werden. Auch das gibt es. Wir können Arbeit verfluchen und sagen, Arbeit ist blöd und wenn ich nicht arbeiten muss, dann lasse ich es halt. Und da antwortet uns die Bibel, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also wir werden sogar davor gewarnt, in ein Schmarotzertum zu verfallen, wenn wir arbeiten können, wenn wir eine Möglichkeit haben, auf Kosten anderer zu leben. Davor werden wir klar gewarnt. Auf der anderen Seite aber Arbeit in Form von Karriere zum Lebenshauptinhalt zu machen. Und wir müssen uns auch klar machen, wir haben es heute viel mit dem zu tun, was man entfremdete Arbeit nennt. Wir sehen fast 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, fand Arbeit zum Großteil dort statt, wo die Familie war, im Nahumfeld, in der Werkstatt, auf dem Hof, im Dorf und so weiter, sozial eingebunden und nah dran. Und heute die Entfremdung, wir fragen uns manchmal, was mache ich da eigentlich? Oder wenn wir unseren Kindern erklären müssen, was machst du? Ja, also ich arbeite bei so einer Versicherung, was ist eine Versicherung? Und ich mache so Computerprogramme, Computerspiele, nein. Wir sehen, es ist schon schwer greifbar, deshalb ist ja nicht wertlos, aber das macht es manchmal schon schwer. Und dazu, dass wir nicht mehr oder oft nicht mehr dort arbeiten, wo wir leben. Dass es für unser soziales Umfeld nicht sichtbar ist, was wir machen. Das wirft natürlich einen Schatten ein Stück weit auf die Arbeit. Umso dankbarer dürfen wir sein, wenn wir eine Arbeit oder am besten natürlich einem Beruf nachgehen können, als Männer, und wir sagen können, ja, ich bin zum Schaffen geschaffen und hier erlebe ich das so richtig. Ja, natürlich, klar, ich erlebe hier und da mal eine Frustration oder einen Misserfolg, das gehört mit dazu nach dem Sündenfall und es ist manchmal wirklich anstrengend. Ja, das ist okay, aber ich sehe, ich bin dafür gemacht, etwas zu tun. Wir sehen, die erste Aufgabe des Mannes ist, eine Gärtnerarbeit. Wie gesagt, wir habe da Fragezeichen, wie es genau aussieht, aber es ist eine Gärtnerarbeit, das ist ganz klar. Es ist eher eine körperliche Arbeit. Und dann sehen wir gleich, Adam bekommt danach gleich eine andere Arbeit, ohne dass die erste aufgehoben wird. Vers 19. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, also zu dem einen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Gott gibt dem Mann ein Riesenvorrecht oder dem Mensch insgesamt hier. Er darf bestimmen, wie die Tiere heißen, und zwar auf Dauer. Was ist das? Das ist ein typischer Kopfjob oder eine Kopfberufung, könnten wir hier sagen. Kreativbranche, im wahrsten Sinn des Wortes. Er soll sich nun überlegen, welche Namen haben sie? Und das hat dauerhaft Bestand. Solange diese Erde besteht, sollen sie so heißen. Also wieder etwas mit großer Verantwortung. Aber hier geht es nicht um die körperliche Arbeit, hier geht es um die Kopfarbeit. Und so sehen wir schon vor dem Sündenfall an diesen zwei Beispielen, dass beide Arten von Arbeit von Gott gegeben sind. Und wir mit beiden Arten von Arbeit Gott ehren und dienen können. Also es ist halt nicht so, wenn ich nicht auf dem Bau arbeite, dann ist das keine richtige Arbeit. Wenn ich hauptsächlich am Schreibtisch sitze, dann ist das keine Arbeit, das stimmt nicht. Das stimmt definitiv nicht. Auch wenn wir merken, wenn wir zu lange am Schreibtisch sitzen, macht der Körper irgendwann Ärger. Aber letztlich, wir sehen beides schon hier am Anfang der Schöpfung. Genial. Also, wir sind zum Schaffen geschaffen und danach sollen wir auch unbedingt streben. Wir sollen danach streben, möglichst nicht nur auf Dauer einen Job zu machen. Also wirklich gucken, Herr, wo begabst du mich auch ganz speziell? Wo machst du Türen auf? Wo kann ich dich ehren mit dem, was ich tue? Wie kann ich ein Zeugnis sein mit dem, was ich tue? Der Mann zum Schaffen geschaffen. Und dann als zweites stellen wir fest, der Mann ist hilfebedürftig geschaffen. Und keine Sorge, das wird jetzt hier kein Einschnitt zum Feminismus. Doch bemerkenswert ist, das erste Mal im ganzen Schöpfungsbericht stellt Gott fest, dass etwas nicht gut ist. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er es schlecht geschaffen hat, aber dass es noch nicht fertig ist. Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Moment, vorher haben wir immer festgestellt, Gott schaut sich an, was er gemacht hat, und er sagt, es ist gut. Er stellt fest, es ist gut. Das durchzieht wie ein Refrain den ganzen Schöpfungsbericht. Jetzt das erste Mal, Gott sagt, das ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann resultiert daraus gleich ein Plan. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Wenn wir uns diese Formulierung dort angucken, ist das sehr aufschlussreich. Ich will ihm eine entsprechende Hilfe machen, die ihm entsprechend hilft. Wir würden sagen, eine passende Hilfe, die passend hilft. Also so eine Doppelung sozusagen, eine Wiederholung. Das werden wir uns gleich anschauen. Damit starten wir gleich bei der Frau. Aber Gott stellt fest, Mann, dass du hier jetzt alleine bist, das ist nicht der gute Endzustand. Du brauchst Hilfe. Du brauchst jemanden, der dir entspricht. Und zwar, der dir entspricht und dir hilft. Du brauchst das. Und so sehr Gott dem Mann Verantwortung und auch Leitungsverantwortung gibt, das schauen wir uns gleich an zum Abschluss, zugleich sagt er auch, du hast diese Ergänzung nötig. Noch da schließt das nicht aus, was die Bibel später auch berichtet, dass Gott für einzelne Männer und Frauen auch die Fähigkeiten, den Plan ausgibt, alleine zu bleiben, also menschlich sich nicht zu verpartnern und damit die ganze Zeit und Energie zu haben, um Gott zu dienen. Das schließt sich damit nicht aus. Aber stell dir erstmal fest, du brauchst jemand, der dir den Rücken frei hält. Du brauchst jemand, der da einhakt, wo du deine Schwächen hast. Nochmal, Gott schafft die ganze Menschheit bestehend aus Mann und Frau. Und der Mann ist 50% Menschheit. Und da ist natürlich ganz naheliegend, dass Gott sagt, ja, da fehlt aber noch was, und zwar 50%, können wir jetzt sagen. Ja. Da, wo wir Männer gut darin sind, zu kämpfen und zu streiten und Konflikte auszutragen, da können uns die Frauen und im besten Fall unsere Frauen gut tun, dass wir versöhnlicher werden, dass wir uns nicht in Streit und Konflikt und Kampf verrennen. Sie können uns daran erinnern, dass wir die feinen, aber wichtigen Nuancen erkennen. Den Unterschied zwischen einer Sache, für die es sich lohnt zu streiten, wo wir zum Beispiel um die Wahrheit streiten, wo es wirklich um Gottes Wahrheit geht, lohnt es sich im Zweifelsfall auf jeden Fall zu streiten. Aber es ist wichtig, dass wir durch unsere Frauen daran erinnert werden, sagen, wir kämpfen aber nicht gegen die Menschen. Und vielleicht irre ich mich, aber es kommt mir vor, als wenn du so eine Wut entwickelst auf diese Person oder auf diese Personen, als wenn du es persönlich machst. Ich halt dir voll und ganz den Rücken frei in dieser Sache. Aber das ist gut, das ist sehr gut. Wir können es im ganz Lebenspraktischen betrachten. Dort, wo wir als eingefleischte Singles nach Hause kommen, ist es durchaus pragmatisch, ich kann das jetzt aus der Männerperspektive sagen, durchaus pragmatisch alles da, aber oft kein Zuhause. Ja, es ist ein Haus oder eine Wohnung mit allen Dingen, die man so braucht über die Jahre, aber ich kann es von mir sagen, es ist nicht unbedingt ein Zuhause. Weil da die Kraft fehlt, die wichtig ist, um aus einem Gebäude oder aus Räumlichkeiten ein Heim zu machen. Man kommt nach Hause, im wahrsten Sinne des Wortes, man kommt nach Hause und hat viel getan vorher, war viel unterwegs und Aufgaben und Berufung und Arbeit, alles wunderbar. Man kommt nach Hause und sagt, ja, jetzt ist aber irgendwie, es fehlt hier was, ich merke das. Jetzt fehlt der Mensch, dem ich das erzählen kann, was da alles passiert ist. Jetzt fehlt der Mensch, der mich da vielleicht auch für lobt oder mich bekräftigt. Und er sagt, was hast du da getan? All das fehlt. Und wenn wir uns gleich nochmal die Frau im Speziellen anschauen, werden wir erkennen, dort, wo die Frau stark ist, greift sie da ein, wo wir Männer es dringend nötig haben. Und umgekehrt, da, wo wir als Männer die Stärken haben, wo Gott uns besondere Gaben gibt, besondere Fähigkeiten gibt, da sollen wir dort einhaken, wo es den Frauen schwerfällt. Und deshalb stellt Gott Mann und Frau so genial zusammen. Also nochmal, der Mann ist zum Schaffen geschaffen, ist hilfebedürftig geschaffen. Und drittens, ganz wichtig, der Mann ist in Verantwortung geschaffen. Er ist in Verantwortung geschaffen. Wir sehen die Leitungsverantwortung des Mannes in der Ehe, in der Familie und auch in der Gemeinde ist nicht etwas, was der Mann sich verdient hat. Ist es nicht? Ist nicht so, dass Gott Mann und Frau gemacht hat und mal geguckt hat, ich meine, er ist Gott, das müsste er sowieso nicht, dass er mal geguckt hat, wer bewährt sich jetzt besser? Wer hat mehr Führungskompetenz? Es ist Gottes Plan und Bestimmung und so hat er auch den Mann zielgerichtet gemacht. Wir sehen, Gott gibt dem Menschen diese eine überlebenswichtige Regel für das Leben in Eden. Vers 16, und Gott der Herr gebot dem Menschen, also dem Mann damals noch alleine, und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir fahren nicht, dass Eva das nochmal explizit erklärt wird von Gott, aber sie kennt den Inhalt ganz genau. Als sie auf den Satan trifft und er dann um sie wirbt, dass sie ihm auf den Leim geht, sehen wir eindeutig, sie kennt den Inhalt. Sie lässt sich durcheinander bringen. Sie lässt sich dann auch verführen. Das belegt die Bibel ja nochmal ganz klar. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Aber sie kennt den Inhalt. Wir sehen, bis zu diesem Punkt hat Adam seine Leitungsverantwortung entsprochen. Also er hat diese Informationen weitergegeben und bis dahin haben sie auch die Finger von gelassen. Und wir sehen dann, wer wird zur Verantwortung gezogen als erstes? Wen ruft Gott, nachdem sie sich versteckt haben? Das haben wir hier nicht abgedruckt, aber ich denke, wir kennen alle den Bericht. Er fragt, Eva und die Schlange, wo seid ihr? Und bringt mal den Adam mit. Fangen wir mal an mit der Schlange. Die hat ja auch, das war die Verführerin. Und dann Eva, du hast dich verführen lassen. Und Adam, du warst halt auch mit dabei. Nein, es ist genau andersrum. Gott ruft zuerst nach dem Mann. Adam, wo bist du? Nicht, dass Gott nicht wüsste, wo er ist, sondern er macht ihm nur klar, hey, du versteckst dich vor Gott, das funktioniert nicht. Er fragt ihn zuerst, warum? Weil er die Leitungsverantwortung hat, schon zu dem Zeitpunkt. Und das ist ja ganz klar, wer wird zuerst gerufen, wenn alles schief geht? Der Verantwortliche, der erste Verantwortliche. Wenn bei Ihnen in der Firma was schief geht und Sie sind oberste Abteilungsleiter, dann werden Sie wahrscheinlich als allererstes zum Chef geholt. Was ist da schiefgelaufen? Das war hier der Arbeiter und das war hier diese Hilfskraft, kann ich überhaupt gar nichts für. So hat es Adam dann gemacht. Aber Gott sagt, nein, so kommst du aus dieser Nummer nicht raus. Und noch mehr, ich entbinde dich jetzt auch nicht von dieser Leitungsverantwortung, sondern ich stelle dich hinein. Und wir lesen das in Vers 16, wo von 1. Mose 3, wo Gott zur Frau spricht, also die folgende Sündenfall für die Frau, und ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, Schmerzen soll zu Kinder gebären. Und der zweite Teil, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Wir könnten noch besser übersetzen, dein Verlangen wird darauf gerichtet sein, deinen Mann zu beherrschen. Das ist der Kern dessen. Also nicht, dein Verlangen ist danach, dass du einem Mann anhängst. Das wäre ja nun keine Strafe des Sündenfalls. Oder wir hätten eine völlig andere Ethik von Mann und Frau. Nein, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, dass du ihn beherrschst, in Klammern. Er aber soll über dich herrschen. Also das, was jetzt hier wie ein katastrophaler Unfall war, dass du hier den Rollentausch gemacht hast, gute Frau, das wird deinen Nachkommen jetzt ins Stammbuch geschrieben. Das wird eine große Herausforderung sein, solange die Erde besteht. Die große Herausforderung. Aber trotzdem bleibt der Mann Leitungsperson. Und hier steht tatsächlich herrschen. Also in Zeiten von Ideen von Partnerschaft, Gleichberechtigung und Gleichstellung kräuseln sich vielleicht manchen die Fußnägel. Aber es steht hier wirklich beherrschen und so ist es auch gemeint. Allerdings bedeutet herrschen in diesem Sinne nicht, das zeigt die ganze Bibel, ein Herrschen über die Frau, wie wir es zum Beispiel im Islam kennen, wo die Frau letztlich so etwas wie ein Gegenstand mit Geburtseinrichtung ist, sondern die Frau wird von dem Mann geleitet. Das ist das Konzept. Und zwar rechenschaftspflichtig gegenüber Gott. Also alles Machotum, alles Paschatum, alles ich leg die Füße hoch, mach mal du die Arbeit, ist unbiblisch. Alles ich terrorisiere dich nach meinem Gutdünken, weil ich bin hier nun mal der Leiter, ist unbiblisch und wird schlimme Folgen nach sich ziehen, wenn der betreffende Mann vor seinem Schöpfer steht. Leiten und herrschen bedeutet im Sinne des Schöpfers. An seiner Stelle, wer hat das Anrecht, über Menschen zu herrschen letztlich? Nur Gott und denjenigen, den Gott das überträgt, eindeutig. Und das ist so. Wir herrschen dann an Gottes Stelle, ohne Gott zu sein, ganz wichtig. Wir sind keine kleinen Götter dadurch als Männer, sondern ganz im Gegenteil, Mitarbeiter, denen permanent ins Herz und auf die Finger geschaut wird, dass wir es im Sinne des Schöpfers machen. Wie herrscht Gott? Wie herrscht Gott? Liebevoll. Hingegeben. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Also hier sehen wir diesen Aspekt. Was bedeutet herrschen und dienen? Das bedeutet es. Wenn wir in diesem berühmten Text, der fast jeder Trauung doch zumindest eine Lesung ist, wenn ich der Predigtext Epheser 5 ab 22 lesen, da sehen wir, der Mann soll sich der Frau hingeben, sich für sie aufopfern, wie Christus sich für die Gemeinde dahin gegeben hat und sein Leben für sie gegeben hat. Also in wirklich krasser Art und Weise. Und im gleichen Text heißt es, und die Frau soll sich dem Mann unterordnen, wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Also zwei ganz riesengroße Bilder, die Gott gebraucht, um uns zu erklären, die Stellung von Christus zur Gemeinde und die Stellung von Mann und Frau in der Ehe. Wow. Also das bedeutet diese Verantwortung. Und wir sehen, die Verantwortung des Mannes ist ein Hauptangriffspunkt auch der Ideologien, mit denen wir es zu tun haben in den letzten Jahrzehnten. Ganz zentral die Umkehrung der Rollen, wie wir es in Eden schon erlebt haben. Dass Frauen herrschen und leiten über Männer mit verschiedenen Argumenten. Es sind keine Männer da, das haben wir immer wieder auch in Gemeinden. Warum kommt bei euch die Frauen auf die Kanzel? Naja, weil die Männer wollen halt auch nicht. Es sind keine da und wenn Gott ihnen doch die Gaben gibt. In der Ehe umso krasser und wir erleben auch in evangelikalen Kreisen zuhauf Trennung und Scheidung, weil Frauen oft von außen Ideen nahegelegt werden, sie begeistert werden dafür, eine Art Feminismus im scheinchristlichen Gewand. Und zum anderen Männer, die diese Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Die sagen, macht doch, was ihr wollt. Ich komme von der Arbeit, ich habe noch mein Auto zu schrauben, ich muss noch zum Fußball, ich muss auch noch ein Leben haben. Und ja, wir können sonntags einen Sonntagsausflug machen, aber ansonsten lasst mich doch bitte damit in Ruhe. Das ist die andere Seite. Männer, die froh sind, wenn sie hinterherdackeln können, wie Adam hinterhergedackelt ist beim Sündenfall, das ist eine Katastrophe. Und wir sehen auch einen anderen Aspekt dabei. In Verantwortung geschaffen bedeutet auch aufpassen auf unsere Frauen. Wir erleben seit einigen Jahren eine krasse Zunahme von Übergriffen auf Frauen im öffentlichen Raum. Und zugleich erfahren wir fast niemals, dass wenn ihre Freunde oder Ehepartner dabei sind, dass ihnen irgendetwas einfällt, was sie dann tun könnten, probieren könnten wenigstens, um ihre Frau zu beschützen. Und das ist wahrscheinlich auch einmalig in der Geschichte. Männer, die dabei zusehen, hilflos mit einem Fragezeichen über dem Kopf, was soll ich tun, wo meine Frau bedroht, angegriffen, belästigt oder noch Schlimmeres wird. Ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig, dass gerade wir als Männer uns das vor Augen führen. Deshalb sind auch viele dieser Bücher wirklich empfehlenswert, aber sie reichen nicht. Wir müssen es umsetzen. Vor allem müssen wir umsetzen, was die Bibel uns aufzeigt, dass wir wieder klare biblische Männer werden, die sagen, ja, ich bin bereit, Verantwortung zu tragen. Die Verantwortung für meine Frau und für meine Familie und für meine Gemeinde ist in der Entscheidungssituation noch viel, viel wichtiger als meine Karriere und vor allem wichtiger als meine Hobbys. Ich bin hier auf Erden auch ganz zentral, um Verantwortung zu tragen. Dadurch ehre ich Gott, wenn ich in einem guten Sinne vorangehe in meiner Ehe, wenn ich im guten Sinne vorangehe, auch für meine Kinder und dort, wo Gott mich hinstellt, auch in der Gemeinde. Also, wir fassen nochmal zusammen. Der Mann, er braucht Arbeit, denn er ist zum Schaffen geschaffen. Er braucht aber auch Ergänzung, denn er ist hilfebedürftig geschaffen und braucht eine entsprechende Hilfe, die ihm entsprechend hilft. Und er ist in Verantwortung geschaffen. Und ich befürchte, dieser dritte Punkt ist derjenige, wo es am meisten kriselt. Das, was am meisten auch die Denker des Neomarxismus, der 68er, der Grünen, der Linken, der Sozialisten, der Sozialdemokraten zerstören wollen. Und wir sehen krasse Zitate auch aus diesen Kreisen, wie zum Beispiel von dieses bekannte Zitat des Ehrenmitglieds der SPD, wer die menschlichere Gesellschaft will, muss die männlich überwinden. Also eine männlich orientierte Gesellschaft ist unmenschlich. Wenn wir es menschlicher wollen, dann muss die Stellung des Mannes da radikal verändert werden. Ihr Lieben, lasst uns davon nicht ins Boxhorn jagen. Was wir brauchen, ist gerade auch für die nächste Generation Orte, wo Jungs tatsächlich lernen, Männer zu werden, weil viele Väter so irritiert sind schon, weil sie Hilfe und Beistand brauchen. Wir brauchen eine gute Arbeit für die Männer von morgen. Das ist ein Aspekt. Wir brauchen eine gute Männerarbeit, nicht im Sinne von irgendeinem Stuhlkreis, wo wir alle mal zusammen ein bisschen weinen, sondern im Sinne, wo wir uns wirklich bekräftigen. Das Buch der Sprüche sagt, Eisen schärft Eisen und ein Mann den anderen. Wir müssen uns einander nahe kommen, damit wir nicht stumpf bleiben. Wir stumpfen ab mit der Zeit, in dieser Zeit besonders schnell. Und wir müssen wieder geschärft werden aneinander. Das heißt, wir müssen Tacheles miteinander reden, liebevoll, aber klar. Wir brauchen Zeit miteinander, damit wir wieder aneinander uns zurechtrücken lassen. Was bedeutet es, Mann zu sein? Das ist letztlich kein Theoriethema. Das ist vor allem ein sehr praktisches Thema. Schauen wir auf die Frau. Die Frau, in Gottes Ebenbild geschaffen, mit einer ganz klaren Zielrichtung, nämlich erstens, die Frau ist als Hilfe geschaffen. Und auch da müssen wir nochmal kurz klären, dieser Begriff Hilfe hat heute einen sehr negativen Klang, so wie Hilfskraft. Das ist damit absolut nicht gemeint. Absolut nicht gemeint. Aber wir sehen, der Mann ist zuerst geschaffen und wandelt alleine in Gottes Gegenwart. Das ist der Anfang. Und dann hat mir eben, Gott stellt fest, es ist nicht gut, dass er allein sei, also will ich ihm ein Wesen machen, was ihm eine Hilfe ist und passt zu ihm und ihm passend hilft. Das ist sozusagen der Konstruktionsplan Gottes, das Vorhaben Gottes, was die Frau betrifft. Er sagt, ich habe diesen Mann gemacht und jetzt mache ich noch einen Menschen, die anderen 50% der Menschheit nämlich, und ich schaffe diesen Menschen so zielgerichtet auf diesen Adam, dass sie dort hilft und unterstützt und ein Segen ist, wo er es brauchen kann. Ich mache diesen Menschen, um ihn zu unterstützen, so dass er so lebt und mir dient, wie es mich ehrt und mir gefällt. Deshalb sehen wir sowohl schlechtes Machotum wie auch Feminismus, das ist letztlich das Gleiche, nur von zwei verschiedenen Perspektiven, sind absolut unbiblisch, wo es darum geht, dass die Frau sich final abtrennt vom Mann. Auch da, die Bibel spricht auch ganz klar von Frauen, wo es manchmal Gottes Plan ist, dass sie ehelos bleiben. Und auch dadurch besondere Dienstmöglichkeiten haben. Ja, das gibt es. Aber die Emanzipation, also das, was der Feminismus sich auf die Fahnen geschrieben hat, sagt, die Entkoppelung von Mann und Frau, das ist der Kern. Und wir sehen aber, der Schöpfer macht sie zielgerichtet, um die 51% der Menschheit zu unterstützen. Um diesen ersten 50% der Menschheit den Dienst überhaupt möglich zu machen, im Normalfall. Ihm da gut zu tun, wo er es dringend nötig hat. Ihn da stark zu machen, wo er schwach ist. Genau in diesem Sinne. Und so dürfen wir sehen, das ist ein Riesenvorrecht. Also es entspricht überhaupt nicht dem Klischee einer Hilfskraft, einer besseren Putze, die man sich halt ins Haus reinheiratet. Das sind ja gerade diese Bilder, die der Feminismus so gebraucht, um Gottes Rollenkonzept schlecht zu machen. Das eben nicht. Und wir sehen ja auch die Reaktion. Also erstmal, Gott macht auch diese Frau in Handarbeit aus dem Mann heraus. Das spricht auch nochmal Bände. Danach kommt alles Leben aus der Frau heraus. Aber Gott macht diese Frau aus dem Mann heraus. Und dann sehen wir die Reaktion des Mannes. Er jubelt. Vers 23 von 1. Mose 2. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und diese erste Reaktion wird noch nicht gebrochen von irgendeinem Sündenfall. Macht nochmal diese Ausrichtung so deutlich. Adam freut sich, endlich eine, die zu mir passt. Ich habe mir die ganzen Tiere angeguckt und die sind wunderbar gemacht, sagt er nicht, lege ich ihm jetzt ganz mutig in den Mund. Möglicherweise hat er das gesagt, weil er sieht diese ungebrochene Schöpfung, aber nichts passt zu mir, das hat Gott ja auch festgestellt, nichts passt zu ihm, von dem, was da ist. Deshalb gibt es eine Spezialanfertigung. Ihr lieben Frauen, ihr seid eine Spezialanfertigung Gottes. Adam hat bei allem geguckt, was da war. Gott hat mitgeguckt, hat gesagt, das passt nicht, wir brauchen Spezialanfertigung. Nämlich die Frau. Und Adam sagt, die ist so mit mir verbunden, jetzt schon, er sieht sie gerade erst. Das ist mein Antrag. Sie soll Männin heißen. Darum wird ein Mann, so geht es ja weiter, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Also, sie werden völlig zusammengehören. Sie werden immer weiter zusammenwachsen. Und diese Aufgabe als Hilfe ist ein Fulltime-Job. Ist ein Fulltime-Job und ist eine permanente Herausforderung. Deshalb erwähnt die Bibel das auch immer wieder. Nochmal, wenn wir in Epheser 5, 22 gucken, geht es dort um zwei Aspekte, die für Mann und Frau besonders wichtig sind. Der Mann braucht von der Frau Ehrfurcht. Oder ein Buchautor hat gesagt Respekt, obwohl Respekt eigentlich noch viel zu flach ist. Also Ehrfurcht von der Frau. Und die Frau braucht von ihrem Mann Liebe, steht da. Also, dass sie erfährt, dass sie wertvoll und geliebt ist, dass sie hochgeachtet wird für das, was sie ist und was sie tut. Und sie soll sich ihm unterordnen, lesen wir dort, bedeutet, sie lässt dem Mann seine Leitungsverantwortung. Ja, seit Eva ist es die permanente Herausforderung, nicht doch hintenherum die Zügel in die Hand zu nehmen, nicht durch offene Rebellion oder durch Psychotaktiken von hinten herum, also durch Heulen und Klagen und Manipulieren, die Herrschaft zu übernehmen oder durch fiese Vorwürfe und Unterstellungen. Das ist die permanente Herausforderung. Aber die Bibel sagt immer wieder, das ist gesegnet. Da liegt ein Segen drauf. Und dieses Unterordnen bedeutet nicht, dass die Frau sozusagen ihren Kopf bei der Trauung abgibt. Sagt, ich höre jetzt auf zu denken. Unterordnung in diesem Sinne bedeutet nicht ein Gehorsamsroboter. Da wären wir Männer auch echt arm dran mit. Sondern eine Frau, die mitdenkt, mitprüft, mitfiebert, mitleidet, mitfreut, die ihre Bedenken äußert, aber im Zweifelsfall sagt, mein Lieber, du weißt, ich zitter in dieser Entscheidung und ich könnte mir vorstellen, dass das und das, ja, da kann ich mich viel besser mit anfreunden. Mein Gedanken ist das viel besser. Aber wenn du sagst, wir gehen in die andere Richtung, stehe ich hundertprozentig hinter dir. Und ich brauche einfach Hilfe, dass ich auch mit dem Herzen ganz mitgehen kann. Weil ich möchte das. Das ist sozusagen vorbildlich das, was hier als Hilfe bedeutet wird. Und wo der Mann angegriffen wird von außen, stellt sie sich vor und hinter ihn. Dort, wo der Mann verlästert wird von anderen, da bewahrt sie ihn und lästert nicht mit und sagt, jetzt kann ich mich endlich mal so richtig über meinen Mann echauffieren. Das macht sie eben nicht. Sie schützt ihren Mann in diesem Sinne. So wie der Mann sie im Zweifelsfall sogar körperlich schützen soll, tut sie es mit ihrer Loyalität. Und trotzdem sieht sie auch die Baustellen ihres Mannes und kann mit ihrem Mann auch drüber reden und darauf hinweisen, weil so ist sie eben halt auch eine Hilfe und ein Segen. Eine Frau, die uns immer nur erzählt, wie toll und perfekt wir sind, ist uns auch keine Hilfe langfristig. Das mag ein paar Tage angenehm sein, aber es ist keine Hilfe. Sie muss ehrlich sein und deshalb muss sie denkend sein und fragend sein. Und ihr Mann fragt, du, ich will das nicht mit dir ausdiskutieren bis aufs Letzte, aber bitte erklär mir, warum gehen wir diesen Weg? Ich möchte es verstehen, ich verstehe es einfach nicht. Und ich möchte auch wirklich dabei sein. Das bedeutet Hilfe sein. Und das bedeutet halt, ich schaue nicht danach, wo kann ich große Karriere machen? Wo kann ich meinen Selbstverwirklichungstrip ausleben? Wie gesagt, das ist das, was auch in vielen christlichen Kreisen inzwischen propagiert wird. Und davor möchte ich dringend warnen. Denn es endet da drin, es hat mal ein weltlicher Buchautor frei so formuliert, das endet da drin, dass man mit Ende 40 irgendwelche Selbsterfahrungsseminare in der Eifel macht und feststellt, dass man alleine ist. Und das ist traurig. Also, als Hilfe geschaffen und damit zusammenhängt, das ist der zweite Punkt, der zwar ein großer Punkt ist, den wir uns jetzt aber nur kurz anschauen werden, die Frau ist zur Mütterlichkeit geschaffen. So, wie einerseits der Mann die Quelle des Lebens ist, ist doch die Frau diejenige, die das Leben austrägt. Und wir haben uns das eben schon angeschaut, unter Schmerzen, mit Herausforderungen, mit gesundheitlichen Risiken. Und Gott schenkt es im Normalfall, bei, wenn eine Frau nicht wirklich seelsorgerlich oder gesundheitlich stark eingeschränkt ist, dass sie eine Mütterlichkeit entwickelt, wenn das Kind da ist. Dass sie eine Liebe zu diesem Kind hin entwickelt, die nicht rational ist. Rational muss man sagen, sein Kind, das ist gefährlich, wenn es auf die Welt kommt, es schreit, es gibt einem keine Ruhe. Das ist rein rational, ohne Emotionen, erstmal kein Grund zur Freude. Muss man sehr langfristig denken, naja, wenn alles gut läuft, dann wird dann hoffentlich ein anständiger Erwachsener draus, der vielleicht meine Rente zahlt und so, und der mir Freude macht. Aber so ein Baby ist für den Moment rein rational ein Risiko, ein Luxus, der ganz viel Nerven raubt. Und trotzdem im Normalfall, wie gesagt, wenn nicht eine krasse Erkrankung oder Schädigung vorliegt, hat die Mutter nach diesem Geburtsschmerz, nach diesem ganzen Stress und dieser Not eine Liebe zu diesem Kind. Und oft ist es auch Frauen, die keine Kinder haben oder noch nicht haben, bei denen dieser Mütterlichkeitsaspekt beginnt, spätestens wenn sie ein kleines Kind auf dem Arm haben. Oder wenn sie sehen zumindest. Wow. Dieser Wunsch, Fürsorge zu leisten. Das ist ein Mensch, der hat Fürsorge nötig. Der stirbt ohne diese Fürsorge. Aber er gedeiht, wenn er gut umsorgt wird. Und es ist traurig, wie schlecht diese Art von Dienst und Arbeit gemacht wird. Und es ist eine Katastrophe, dass sowas wegdelegiert wird an irgendwelche Betreuungseinrichtungen. Es ist eine Schande. Denn was gibt es für eine edlere Aufgabe? Ein Geschöpf, was Gott in seinem Ebenbild gemacht hat. In dieser Phase, wo es völlig abhängig ist davon, dass es geliebt wird, obwohl es nicht liebenswürdig ist. Obwohl es in seinem Handeln und in seinem Geräuschpegel nicht liebenswürdig ist. Nur aufgrund von ein bisschen süßen Gesichtsausdrücken diese Kraftaufwendung zu investieren, sagen, ich kümmere mich um dich und ich mache deinen Dreck weg und ich besorge dir Essen und ich mache es auf die richtige Temperatur und ich stehe zu jeder Zeit auf und ich fahre zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dir ins Krankenhaus oder zum Kinderarzt und ich mache mir Gedanken, was brauchst du in nächster Zeit? All das hängt zusammen. Und ihr Lieben, auch als diejenigen, die das miterleben, auch wir als Männer haben einen riesen Segen dadurch. Nicht nur, weil die Arbeit gemacht ist. Wir erleben einen riesen Segen, weil so etwas Frauen verändert. Und ich würde sagen, fast immer in einem guten Sinne. Wo vorher schon gute Frauen sind, kommt noch mehr Gutes hinzu, wo diese Mütterlichkeit erwacht. Wie gesagt, soll überhaupt nicht diskreditieren, wo Gott keine Kinder schenkt. Und soll nicht diskreditieren, wo Gott sagt, du soll zumindest jetzt noch ehelos bleiben. Aber selbst Frauen, die ehelos bleiben und auch überzeugt davon sind, dass das Gottes Wille ist und dass das sicher auch dann ist, entwickeln zumindest kurzzeitig dann diese Mütterlichkeit. Und wir sehen das auch in der Kirchengeschichte und in der Geschichte der Gemeinden, dass es oft gerade Frauen sind, die sich auch elternloser Kinder besonders annehmen, besondere Hingabe dort geben. Wir erleben, dass gerade die Mütter auch geistlich sehr, sehr viel mit auf den Weg gehen. Bei vielen Predigern und Evangelisten der letzten Jahrhunderte, die sehr bekannt sind, waren es gerade die Mütter, die sie geistlich auf den Weg gebracht haben, noch in den ganz jungen Jahren. Und nicht nur bei den Säuglingen und Babys ist diese Mütterlichkeit wichtig, sondern auch dort, wo die Männer später zum Beispiel bei den Jungs die Hauptaufgabe der Erziehung zu tragen haben, sind diese Mütter wichtig wieder für den Ausgleich, als Hilfe und Ergänzung. Dort, wo wir Männer vielleicht zu streng und konsequent sind, ist es gut, wo die Mutter ist, die auch einen gewissen Ausgleich bietet. Und sagt, ja, und ich beweine jetzt mit dir das aufgeschlagene Knie. Und der Papa sagt, nun hör auf, stell dich nicht so an. Das prägt ganz stark mit Charakter. Ja, und dann sehen wir noch einen dritten Punkt. Und der könnte andersrum auch die Überschrift sein zur Frau. Die Frau ist für das Management geschaffen. Den Begriff finden wir nicht in der Bibel, das mag ich zugeben. Trotzdem wagen wir diese Formulierung heute. Die Frau ist für das Management geschaffen. Allerdings nicht in einem börsennotierten Unternehmen. Da mag die eine oder andere Frau drin bestehen, das will ich ja auch nicht absprechen, aber dafür ist sie nicht geschaffen, eindeutig nicht. Sie ist geschaffen für eine Managementaufgabe, die so radikal unterschätzt wird, dass wir dort dringend eine Umkehr brauchen. Wenigstens wir als Christen schon mal. Wenigstens wir als Christen. Ich erlebe es so häufig in wirklich bibeltreuen, evangelikalen Kreisen, wo dann Gespräche laufen und Frauen sagen, nee, wir schicken unsere Kinder nicht in die Kita, nicht in den Kindergarten, nicht in die Vorschule. Sag mal, bist du noch bei Trost? Willst du zu Hause versauern? Wow, was ist da denn los? Was ist das für eine fehlende Wertschätzung für das, was eine Frau alles tut? Was macht sie denn? Was macht eine Vollblutmutter und Hausfrau? Sie macht mehr Jobs, als man sich vorstellen könnte. Einige Beispiele. Haushälterin, Nachhilfelehrerin, Köchin, Computerfachfrau, Gärtnerin, Wäschereibedienstete, Hausmeisterin, Chauffeurin, Psychologin, ich hoffe nicht zu sehr, Unternehmenschefin. Nur einige Beispiele dazu. Personal Coach könnte man noch hinzufügen. Und es ist ganz interessant, es gab in den letzten Jahren mehrere Studieninitiativen, die sich damit auseinandergesetzt haben, was ist denn der Dienst einer Vollblutmutter und Hausfrau finanziell so wert? Also zum Beispiel der Deutsche Hausfrauenbund, ist natürlich jetzt nicht so ganz wertfrei, muss man dazu sagen, hat errechnet, eine durchschnittliche Zweifachmutter hat ungefähr einen 14-Stunden-Tag. Und ich glaube, das ist nicht so übertrieben, auch wenn es sicher eine Lobbyorganisation ist, das ist nicht so sehr übertrieben. Mit allem drum und dran, 14-Stunden-Tag. Realistisch. Die Frage ist, was sollte man verdienen? Und es gab dann eine große Studie in den USA, die hat mal zusammengerechnet, was kosten Arbeitskräfte für diese ganzen Arbeitsfelder? Wie viele Stunden am Tag braucht man im Durchschnitt was? Bei Müttern, die Kinder unter 15 Jahren haben. Und die haben errechnet, eine Vollzeitmutter mit einem Kind unter 15 Jahren müsste, wenn sie einen gerechten Lohn kriegen sollte, $134.000 verdienen im Jahr. $134.000 im Jahr. Andere, eine deutsche Studie geht davon aus, wir rechnen das mal zusammen, was für Kompetenzen vereinen sich in einer vernünftigen Mutter und, in Anführungszeichen, Hausfrau. Es bräuchte ungefähr einen Stundenlohn von 45 Euro. Das wäre ein entsprechendes Fachgehalt. Eigentlich schade, dass wir uns solche Zahlen hier raussuchen müssen, um uns das vor Augen zu führen. Viel schöner ist doch diese Aufstellung, wie wir sie in Sprüche 31 lesen. Ich lese Auszüge daraus vor. Sprüche 31, Vers 10, das ist der Auftakt. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Und das ist schon mal das Korrektiv zu eben. Ja, 134.000 Euro klingt beeindruckend, aber eine gute Frau ist viel mehr wert als Perlen, als Geld, als Gold. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes. Und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Der Mann baut darauf, dass sie diesen Management-Job, also diesen Großverwalter-Aufgabe zu Hause, alles gut übereinander bringt. Und zwar nicht nur für heute, sondern, das ist in Sprüche 31 so der Refrain im Hintergrund, immer vorausschauend, immer weiterdenkend. Wie kann ich es noch besser machen? Was ist morgen? Was ist nächstes Jahr? Sie handelt ganz viel selber, sie produziert, sie versorgt. Vers 20 lesen wir, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände den Armen. Also nicht nur in ihrem Familienumfeld, sondern auch darüber hinaus ist sie fürsorglich und kümmert sich. Heute würden wir von sozialer Verantwortung sprechen, die sie selber wahrnimmt, nicht nach Befehl. Und wir lesen dann später, ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich, ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sie als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Und dann lesen wir, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Und sehen wir, das ist eben die Ausrichtung. Es geht hier nicht einfach um ein bisschen Fleiß und Moral, sondern die Frage der Frau, wie kann ich Gott am besten ehren? Indem ich geschäftig bin, aber nicht für mich selbst und nicht einfach auch zur Familienselbstverwirklichung. Das ist ja auch nicht das große Ziel. Sondern indem ich versuche, so gut wie möglich die Frau zu sein, die ich sein soll. Indem ich versuche, mit dem, was Gott in mich hineinlegt, für die Menschen da zu sein, die du mir anvertraust. Wie gesagt, in einer Ehe zuerst der Mann und dann die Kinder. Für meine Gemeinde, für die Großfamilie, für meinen Bekanntenkreis. Wie kann ich Fürsorge leisten? Wie kann ich Last abnehmen? Wie kann ich trösten und aufbauen? Wie kann ich mich um Dinge kümmern, die ich einfach gut kann, die mir gut von der Hand gehen? Die Verpackung. Anmut ist trügerisch, Schönheit vergeht. Das ist letztlich die Verpackung. Das, worauf wir Männer zu schnell zu viel gucken. Die Bibel rühmt auch schöne Frauen, die rühmt auch schöne Männer, ja. Aber sie macht auch klar, das ist von begrenzter Haltbarkeit. Wenn du eine schöne Frau gefunden hast, preis den Herrn. Aber wir wollen hoffen, dass du nicht nur eine schöne Frau gefunden hast, sondern eine Frau, die Gott fürchtet, die innere Schönheit hat. Und das haben wir auch in den Lesungstexten so gehört. Dort steht nicht, dass eine Frau keinen Schmuck gebrauchen darf. Das ist nicht der Kern dieser Texte. Oder eine Frisur sich machen darf. Das ist nicht der Kern dieser Texte. Sondern, dass die innere Schönheit, also das Herz, das veränderte Herz, was gottesfürchtig ist, das ist die echte Schönheit einer Frau. Und die vergeht auch nicht, sondern die nimmt immer mehr zu. Ja, mit den Jahren kommen Falten und das Haar wird grau und so weiter. Das ändert sich. Aber das Innere, das, worauf es ankommt, ungeschminkt, ungeschmückt, das ist das, was die Frau denkt. Und von ihrem Denken ist ihr Handeln abhängig. Ihr Lieben, ich hoffe, dass diese Texte und die Auslegung uns einfach Mut machen können, dass wir ganz bewusst Männer und Frauen im Sinn des Schöpfers sind. Und sagen, ja, das geht besser, das geht anders, das geht klarer. Dass wir uns fragen, wo mache ich faule Kompromisse mit dem Zeitgeist, weil der immer mich beduselt, weil immer mich belatschert. Und alle sagen, willst du deine Frau beherrschen oder was? Was bist du für ein Patriarch? Was bist du für ein übler Mann alter Sorte? Du Heimchen hinterher, du Frau, du willst für Mann und Kinder zu Hause bleiben. Kannst du nicht was Vernünftiges lernen? Also wir lassen uns da voll ganz schnell beeinflussen und lass uns doch jetzt einfach auch diese Gelegenheit nutzen und heute und in der kommenden Woche einfach überlegen, wo können wir schärferes Profil gebrauchen, um damit Gott mehr zu ehren. Wie als Männer, wo brauchen wir vielleicht diese Schleifsteine an anderen Männern? Wo brauchen wir Gottes Wort, um wieder klar zu sehen? Und wo braucht ihr Frauen das ebenso? Diese wirkliche Erfüllung, so zu leben, so zu handeln und immer mehr so zu denken, wie der Schöpfer es gewollt und gedacht hat. Und das ist auch Gottesdienst. Das ist praktisch gelebter Gottesdienst. An jedem Tag, ohne Kanzel, ohne große Versammlung. Gottesdienst im scheinbar Kleinen, aber vor Gott ist das ganz genauso groß. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.